Playing Penguin Podcast, Ausgabe Nummer 9. Ja, hallo liebe Hörer und euch allen erstmal ein frohes neues Jahr 2011. Ja, heute ist ein ganz besonderer Tag, denn ich bin wie immer nicht alleine im Studio, aber ich begrüße einen neuen Studiogast, nämlich den Peter. Hallo Peter.
Moin.
Ja Peter, für die Hörer, die dich noch nicht kennen, magst du dich vielleicht einmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Was ist so besonders an dir?
Ich bin Peter, bekannt als Nasenbär, gerade in der Wildlands Community, und ich bin einer der Entwickler von Wildlands und studiere halt Elektrotechnik, wie man sieht, eigentlich nichts mit Informatik, aber das ist der Regelfall mehr oder weniger bei uns im Projekt. Wir haben wenige Informatiker, die das hier mitarbeiten, sondern meistens sind es wirklich Hobbyleute, die sich einfach mal C++ oder irgendwelche Grafiktools beibringen wollten.
Ja, liebe Hörer, es ist endlich soweit. Ich habe endlich die Gelegenheit bekommen, ein Interview zu einem Spiel zu führen, was ich schon sehr, sehr lange spiele und gespielt habe. Und ich habe es ja schon in den letzten Podcasts immer angekündigt, hey, ich möchte das jetzt endlich machen. Und naja, wie soll ich lange darauf rumdrücken? Die Rede ist natürlich von Wildlands. Peter, magst du uns einmal erklären, was Wildlands eigentlich ist?
Wildlands ist, wenn man so will, ein Spiel, das auf der Spielidee von Siedler 2 basiert, ist aber mittlerweile schon ein ganzes Stückchen mehr. Kleinere Sachen fehlen noch, die bei Siedler 2 dabei waren, die jetzt bei uns nicht dabei sind, weil wir einfach noch nicht so weit in der Entwicklung sind. Aber viele andere Sachen, also gerade die Wirtschaft, sind mittlerweile schon wesentlich ausgereifter als bei Siedler 2. Wer Siedler 2 nicht kennt, das war 1996, glaube ich, da ist das rausgekommen. Ein absoluter Kassenschlager in Deutschland. Es ist einfach ein Strategiespiel, wo es größtenteils um Aufbauen geht, weniger jetzt um Krieg. Natürlich ist es letztendlich immer das, worauf es hinausläuft. Aber im Gegensatz zu Spielen wie Warcraft oder so, ist es jetzt nicht so, dass man explizit die ganzen Krieger steuert und sonst was, sondern eigentlich nur den Befehl gibt, greife an. Und das war's. Das ist alles, was eigentlich mit Militär zu tun hat. Und der ganze Rest, was eigentlich das Wichtige im Spiel ist, ist, baue eine Wirtschaft auf, die funktioniert, damit du irgendwie dich behaupten kannst.
Ja, Wirtschaftskreislauf, das ist ein gutes Stichwort, denn ich wollte gerne mal wissen, wie seht ihr euch denn selbst? Seht ihr euch mehr als Remake des Originalspiels oder eher als eine Art Weiterentwicklung oder als Klon? Wie kann man euch denn kategorisieren? Weil ich halt speziell auf allen möglichen Internetseiten so verschiedene Sachen höre. Die einen sagen, das ist ein wirklich gut gemachter Klon, die anderen sagen, ach nee, das ist ein Remake. Wie seht ihr euch denn selbst?
Also, so wie ich jetzt unseren quasi denjenigen, der das Ganze überhaupt in Gang gesetzt hat, den Server verstanden habe, ist es so, dass er eigentlich damals C++ lernen wollte und das Ganze dann halt einfach an irgendeinem Projekt dann gestartet hat. Er hat damals halt Siedler 2 selbst gespielt und wollte halt gerne einen Viewer für Maps haben. Also einfach, dass er die Maps direkt öffnen kann und sich dann direkt das angucken kann. Und da hat er weiter rumgebastelt und irgendwann ist ihm halt aufgefallen, ja gut, ist jetzt doch ein bisschen mehr geworden. War lange noch kein Spiel, aber es war schon mehr als nur ein Viewer. Dann ist allerdings auch etwas Zeit vergangen, weil er einfach gemerkt hat, okay, irgendwie, ich finde jetzt die Zeit nicht, dann hat er es halt online gestellt. Und so hat sich das dann plötzlich ergeben, dass halt mehrere Leute sich dran gesetzt haben und das Ganze halt weiter ausgebaut haben. Ich denke schon, dass es am Anfang ein Klon mehr oder weniger war, aber einfach aufgrund der Tatsache, dass, wie gesagt, bis heute nicht alle Sachen drin sind, zum Beispiel Seefahrt ist jetzt noch nicht wirklich eingebaut, dafür aber wesentliche andere Sachen einfach drin sind, ist es schon ein eigenständiges Spiel. Und im Gegensatz zu anderen Projekten haben wir halt auch komplett eigene Daten. Also es gibt halt auch Projekte, die beispielsweise die Siedler 2 Daten direkt auslesen und ohne diese Siedler 2 Daten gar nicht, ja, funktionieren.
Ja, auf welches Spiel spielst du denn da an? Also ich kenne da den einen oder anderen Siedler-Klon. Ist das wahrscheinlich der, der auch noch die Original-CD braucht?
Ja, also Return to the Roots. Man braucht ja keine Hand von Mund nehmen. Letztendlich mehr oder weniger Partner ist man da ja auch. Ist ein schönes Projekt, aber halt ein anderer Ansatz.
Okay, Return to the Roots hat natürlich auch eine lange Entwicklungsgeschichte und vorhin im Vorgespräch haben wir uns ja auch unterhalten und da hattest du mir gesagt, dass du seit 2005 in etwa bei dem Projekt mitmischt. Wann hast du denn angefangen oder wie bist du eigentlich da reingekommen in das ganze Projekt?
Man muss dazu sagen, Wildlands ist wie bei vielen Open-Source-Projekten das Problem, es ist ja natürlich alles irgendwie von Leuten in der Freizeit gemacht. Und Ich hatte damals einfach nach einem Spiel gesucht, was ähnlich wie Siedler 2 ist für Linux, weil ich da gerade angefangen hatte, ein bisschen mit Linux rumzuspielen und bin halt auf Wildlands gestoßen, habe gemerkt, okay, man kann es irgendwie spielen, aber so richtig, also der Computer macht noch gar nichts und sowieso und hier und da. Und habe dann mir einfach die Webseite angucken wollen und die Webseite war einfach down. Das zog sich dann über Wochen so hin und irgendwann habe ich mir dann Herz gegriffen und habe mir gedacht, okay, ich gucke jetzt einfach mal in die DNIC rein, wem gehört denn jetzt diese Webseite? Und habe dann einfach demjenigen geschrieben, ja, hier, ich finde es schade, ich finde euer Projekt eigentlich super toll und ist halt schade, dass jetzt die Webseite unten ist und keine Ahnung was. Und daraus hat sich das dann eigentlich entwickelt, dass ich dann halt erstmal eigentlich angefangen habe für Windows die Setup-Dateien und sonst was zu bauen und schließlich dann halt auch selbst in die Entwicklung gekommen bin. Und leider muss ich sagen, dieses Verhalten ist immer noch so ein bisschen da. Also es ist wirklich wie so eine, ja, eine Sinusschwingung, will ich mal sagen. Man kommt immer wieder zu so einem Maximum, wo alles aufblüht und 1000 Leute basteln und dann geht es wieder runter und für ein paar Monate passiert gar nichts. Aber mittlerweile hat man sich da eingelebt und man hat auch kein schlechtes Gewissen mehr, weil man weiß, es wird sowieso wieder einen Schub geben und dann wird wieder groß was Neues kommen.
Ja, ich muss ja mal zu meiner Schande gestehen, ich bin ja ein relativ großer Wildlands-Fan und schon seit so, ich lass mich lügen, ich glaube 2003, als ich meine erste Linux-Distribution hatte, war ich schon von Wildlands ziemlich angetan. Ich weiß nicht, euer aktueller großer Wurf, das ist die Build 15, oder? Genau, okay. Und wenn man sich das Spiel jetzt mal anschaut, die Build 15, wie du schon sagtest, die ist ja schon einigermaßen fertig. Also mir würde jetzt nichts mehr einfallen, was man noch so ergänzen könnte, außer der Schifffahrt. Oder fällt dir da noch spontan was ein?
Also es ist letztendlich ja nicht nur die Feature-Seite im Endeffekt auch letztendlich Verbesserungen an sich. Wie du schon gesagt hast, es ist ja schon spielbar und es gibt auch wirklich viele Leute, die es jetzt gerade online schon in größeren Runden spielen, mehrere Stunden lang und mit mehreren Spielern bis zu 8 oder 9 Spieler. Und insofern kann man es ein Stück weit schon sagen, ist es ein fertiges Spiel. Aber von den Features selbst ist einerseits halt die Seefahrt, die noch fehlt. Wir wollen noch ziemlich viel mit Kampagnen und auch Multiplayer-Szenarios machen, wo man halt einfach einen anderen Spielmodus noch hat. Wir wollen wahrscheinlich noch Handel einbauen. Das heißt, dass man halt, wenn man im Team ist, auch miteinander halt Waren austauschen kann, auf eine gewisse Art und Weise. Und ich gehe mal davon aus, dass es auch noch einige andere kleinere Sachen gibt, die dann auf Dauer dazukommen. Für die 1.0-Version, ich will jetzt nicht lügen, aber soweit ich das in Erinnerung habe, haben wir da eigentlich nur noch die Seefahrt wirklich drauf. Das heißt, wenn wir die haben, dann können wir eigentlich die 1.0-Version releasen. Und alles andere sind dann eigentlich nur noch Add-ons. Also gerade so das Handel und so gehört jetzt eigentlich nicht für uns für das 1.0 dazu. Das ist, ja, gut. Wie gesagt, das ist auch wieder eine Auslegungssache, wie da gibt es bestimmt auch andere Leute, die das jetzt anders sehen in unserem Projekt.
Du sagst immer andere Leute. Wie viele Leute seid ihr denn in eurem Projekt?
Ah, das ist eine schwierige Sache. Also ich weiß nicht jetzt genau die genaue Zahl der Leute, die tatsächlich als Entwickler drinstehen. Wenn man jetzt unsere Developer-List, also unsere Entwicklerliste, mal genauer anguckt, die auch im Spiel einsehbar ist, sieht man, das sind schon eine enorm große Zahl, also es ist wahrscheinlich schon an die 100 Leute. Dabei ist allerdings auch wieder die Sache, manche haben halt nur kleinere Patches erstellt, manche haben früher ziemlich viel gemacht, sind jetzt aber gar nicht mehr aktiv. Und ich denke mal so, durchgehend aktiv sind meistens so 5 Leute, vielleicht auch ein paar mehr. Ja, es ist gar nicht mal so viel. Also wenn man jetzt auch gerade die letzten Quellcode-Aktivitäten sieht, da sind eigentlich jetzt 2 Grafiker jetzt aktiv und ja, ich würde mal sagen, ja, 3 oder 4 Leute, die vielleicht am Quellcode arbeiten.
Boah, das hätte ich echt nicht gedacht. Hut ab. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass ihr so viel schafft, also dass ihr ein so kleines Entwicklerteam seid und so viel geschafft habt und so viel erreicht habt, hätte ich echt nicht gedacht.
Also ein großer Sprung ist halt auch, wir haben letztes Jahr ziemlich genau um diese Zeit, also kurz nach Silvester, haben wir unseren ersten V-Hack gehabt. Das heißt, ein Treffen in Karlsruhe war es damals. Da haben wir uns auch mit, kam sogar noch der Erik aus Schweden dazu, haben wir uns getroffen, um einfach weiter uns weiter voranzubringen. Und an solchen Events sind natürlich einfach wesentlich mehr Leute dabei. Die Erweiterung dazu haben wir dann halt im Herbst auch nochmal gehabt. Und naja, in dem Zeitraum sind es dann wirklich auch mal 10 Leute, die daran arbeiten. Aber es ist halt einfach genau aus diesem Grund, der eine hat jetzt mal wirklich für ein paar Monate keine Zeit, der andere hat jetzt aber in dem Moment gerade Zeit, ist es immer so ein fließender Übergang und es ist eigentlich nie so, dass eine große Menge an Leuten gleichzeitig dran arbeitet. Und in manchen Fällen ist es vielleicht auch gar nicht so verkehrt, weil ich muss sagen, ab und zu habe ich auch das Problem gehabt, ich habe was Neues gebaut, wollte es hochladen und sehe, scheiße, jetzt hat jemand an der Datei was verändert und ich muss jetzt natürlich das irgendwie wieder reinfädeln. Letztendlich dieses BZR, diese Quellcode-Verwaltung, die wir da benutzen bei Launchpad, ist da schon relativ gut drin, dass einem diese Arbeit abgenommen wird, aber perfekt ist da natürlich auch nichts.
Ah, die V-Hack. Ja, super, dass du das anschneidest. Also die aufmerksamen Zuhörer, die werden sich, glaube ich, daran erinnern. Ich habe in einer der letzten Ausgaben zusammen mit dem Leschik ja mal so ein bisschen was über die V-Hack erzählt und habe da mal so geguckt und hier und da habe mal so ein paar Berichte gelesen, habe dann gesehen, hey, ihr habt euch getroffen und habt ein bisschen was zusammen gemacht, aber so richtig was darunter vorstellen konnte ich mir da jetzt auch nicht. Kann ich mir das in etwa so vorstellen, dass ihr euch da trefft, ein bisschen was programmiert und dann geht ihr das wieder seinen Weg oder ist das eher wie so eine Convention? Wie kann ich mir das denn vorstellen?
Ja, es ist, letztendlich kann man schon so sagen. Also es ist so, dass der Chaos Computer Club die Entropia in Karlsruhe und die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat. Und es war jetzt nicht so, dass wir einfach uns hingesetzt haben, wir kamen an und sofort Laptop aufgeklappt und gehackt, so ist es natürlich nicht. Weil letztendlich sind es ja auch alles Leute, die man irgendwie aus dem Internet schon kennt, vielleicht auch so persönlich schon mal kennengelernt hat. Und dann freut man sich natürlich. Dementsprechend sitzt man eine Zeit lang da, trinkt und diskutiert und was auch immer. Und dann kommen aber einfach auch neue Ideen. Manchmal sind auch einfach Lösungen dann da für Probleme, die, wo man lange drauf rumgekaut hat und auf einmal denkt man, hey, das ist eigentlich ganz einfach, wir können es einfach mal so ausprobieren. Dann setzt man sich zusammen hin und bastelt einfach daran. Und das ist halt einfach auch eine Geschichte, die ziemlich, ja, wie soll ich sagen, anregend dann ist, die man, wenn man das alleine irgendwo am Hacken ist, einfach nicht hinkriegt. Und ob wir jetzt wirklich quasi, ja, Riesenfortschritte nur allein dadurch machen, dass wir da hacken, ist, glaube ich, weniger der Fall als eher diese, ja, diese Motivation. Wir sitzen hier zusammen und wir haben gerade drüber geredet, jetzt machen wir es einfach, jetzt setzen wir es um.
Sehr interessant. Also, ja, vielleicht kannst du mir diese Frage ja mal beantworten. Also auf meinem alten IPC läuft ja auch noch Wildlands super, super flüssig, auch nach längeren Spielstunden. Und die Engine, die dahinter werke, das scheint ja irgendwie eine SDL-basierte Engine zu sein, weil wenn ich das Spiel installiere, dann habe ich halt SDL-Abhängigkeiten, aber brauche eigentlich so in dem Sinne keine 3D-Beschleunigung. Stimmt das oder werkelt da doch inzwischen schon eine OpenGL-Engine hinter?
Jetzt muss ich gerade überlegen. Ich glaube, bei Build 15 ist das tatsächlich der Fall. Mittlerweile sind wir ja natürlich auch schon wieder ein ganzes Stück weiter. Es ist ja nun schon über ein halbes Jahr her, dass Build 15 released wurde. Es gibt bei uns mittlerweile eine experimentelle OpenGL Engine, die funktioniert eigentlich auch schon relativ gut. Leider sieht der Boden quasi, also die ganze Textur von den Bodenformen noch nicht so gut aus, wie es jetzt bei der Software-Rendering, also die haben wir mit SDL gemacht, wie sie da aussieht. Also bei SDL hat man ja so ein bisschen weichere Kanten, will ich mal sagen. Also wenn jetzt vorher irgendwo Gras ist und daneben ist dann Strand und dahinter ist Wasser, dann ist das so ein bisschen verpixelt, damit man halt ein bisschen weicheren Übergang hat. Und das kann unsere OpenGL-Texturgeschichte im Moment noch nicht.
Okay, also das heißt also, ihr plant mittelfristig oder langfristig von SDL auf OpenGL zu wechseln. Also ich persönlich begrüße den Schritt und ich habe auch schon mal von einem User eine E-Mail bekommen, der meinte, hey Christian, du pass mal auf, du kennst dich ja so mit Spielen unter Linux aus, aber mein Englisch ist leider viel, viel, viel zu schlecht. Und kannst du mir mal die und die Frage beantworten? Und nun ja, also das ist ein Problem, was zum Beispiel ich auch habe und das habe ich dann auch mit dem User per E-Mail ausgetauscht. Und zwar ist das folgende, wenn du Wildlands zum Beispiel auf einem großen Rechner mit so 22 oder 24 Zoll Bildschirm spielst, es ist ja teilweise so, dass diese Icons sehr, sehr klein werden. Und ich habe mir mal vor einem halben Jahr die Mühe gemacht, habe gesagt, hey Wildlands Leute, ich finde euer Spiel richtig, richtig klasse. Aber was mich halt stört ist, ich bin Brillenträger und brauche dann theoretisch nochmal ein Fernglas, um diese Icons zu erkennen. Und ich weiß es leider nicht, wer es war, aber einer deiner Kollegen meinte, das liegt auch halt an dieser Engine, dass man halt auf SDL baut und dass das halt nicht so einfach zu realisieren ist und dass man dann einfach mal die Auflösung ein bisschen runterdrehen sollte. Ist das denn für die Zukunft geplant, dass ihr dann halt auch die OpenGL-Effekte voll ausnutzt?
Also es ist tatsächlich so, wechseln werden wir es wohl nicht. Wir haben im Moment halt noch geplant, dieses OpenGL auf jeden Fall auszubauen. Ist natürlich aber auch eine Geschichte, wer kümmert sich darum? Im Moment ist es mehr oder weniger ein Ein-Mann-Projekt vom Timovi, der sich da wirklich ziemlich gut reingehängt hat. Muss man ihm wirklich mal anrechnen, dass er das gemacht hat. Und dementsprechend, es ist eine große Aufgabe. Letztendlich kann man sich ja vorstellen, alles, was irgendwie dann grafisch dargestellt werden muss, muss dann halt über die OpenGL-Engine laufen. Und ja gut, im ersten Fall geht es halt erstmal nur darum, dass die genau das gleiche kann wie die alte Engine. Sicherlich ist es geplant, dass wir später irgendwann mal eine Zooming-Funktion damit reinbringen, aber ich muss gestehen, es wird wahrscheinlich noch eine ganze Zeit dauern, bis das reinkommt, weil einfach noch dringendere Sachen jetzt auf dem Plan stehen, wie zum Beispiel, dass unser Meta-Server wunderbar funktioniert. Also wir haben jetzt im Moment auch eine Entwicklungsgeschichte, wo wir uns darum kümmern, dass zum Beispiel Highscores gespeichert werden, dass man halt Matches machen kann und die dann halt direkt auf der Webseite angezeigt werden, sodass man halt die und die Spiele gespielt hat beispielsweise.
Ja, Multiplayer-Modus, das ist genau mein Stichwort. Ja, ich habe Multiplayer-Modus vor etwa einem Jahr oder lass es mal ein halbes Jahr gewesen sein. Da war das Ganze noch als experimentell in den Changelogs gekennzeichnet. Und damals war das so, dass man dann halt zum Beispiel auch noch die IP-Adressen von seinem Nachbarn per Hand eintragen musste. Und das klappte dann auch nicht so ganz. Und nach einer halben Stunde wurde das Spiel irgendwie asynchron und der Gegner hatte was gebaut, was ich noch nicht hatte und umgekehrt. Und das war alles noch ziemlich buggy. Und wenn du jetzt erwähnst, hey cool, wir bauen jetzt so einen Meta-Server auf, wie bei den ganzen kommerziellen Titeln, wo du dann quasi siehst, okay, die Spiele sind da. Wie schaut es denn aus? Was erwartet den Wildlands-Spieler denn so in Zukunft?
Da kommt sicherlich einiges noch dahin. Es ist aber noch ein großer Weg. Also, dass man ein Spiel beitritt über den Meta-Server, also dass man die ganzen Spiele dann sehen kann und beitreten kann, ist letztendlich alles schon drin. Das Problem ist halt, man muss eine kompatible Version haben. Dafür sind natürlich dann diese Sachen wie Build 15 oder das kommende Build 16 natürlich gedacht. Und das noch größere Problem ist, derjenige, der jetzt ein Spiel aufmacht, muss sich selbst darum kümmern, dass er direkt am Internet quasi dranhängt. Das heißt, er muss, wenn er hinterm Router ist, noch Port-Forwarding machen und er muss die Firewall halt bestimmte Ports aufmachen. Und das ist im Moment noch ein bisschen müßig. Also es ist natürlich funktionabel, aber für einen normalen Endbenutzer eigentlich nicht zumutbar. Das wollen wir auf jeden Fall auch verändern, damit man auch als ganz normaler Spieler, der jetzt keine Ahnung von großen Einstellungsgeschichten hat, einfach es möglich ist, dann halt ein Spiel zu öffnen.
Okay, das hört sich doch schon mal relativ spannend an. Okay, also Multiplayer ist in deinen Augen schon mal möglich, allerdings nur eingeschränkt, beziehungsweise man braucht ein gewisses technisches Grundwissen. Das ist schon mal gut zu wissen. Wie schaut es denn für den Spieler aus, der zum Beispiel erstmal so eine Singleplayer-Partie antesten möchte, der erstmal gucken möchte, wie funktioniert Wildlands, was tut sich denn da eigentlich? Weil nicht jeder möchte denn doch gleich im Internet antreten und sich von einem anderen Spieler quasi die Hosen ausziehen lassen.
Singleplayer-mäßig ist es gerade für Anfänger ziemlich gut spielbar. Der Computerspieler ist, würde ich mal sagen, ja, ähnlich wie ein Anfängerspieler. Er ist einfach, er macht noch ziemlich viele Sachen einfach falsch und läuft dann manchmal auch in einen Teufelskreis, wo er einfach dann irgendwelche Waren nicht mehr bekommt und deswegen die ganze Wirtschaft zusammenbricht. Aber er kann durchaus auch schon in der Lage sein, einen zu schlagen, auch wenn man schon ein bisschen besserer Spieler ist. Aber das ist alles schon so eine Zufallssache letztendlich, wie das jetzt alles abläuft. Was die Szenarios angeht, wir haben jetzt gerade mit der nächsten Version die Unterstützung für Lua mit drin. Lua ist ja eine Skriptsprache und die ganzen Szenarios, die wir vorher schon hatten, wurden jetzt zu Lua portiert und hinzu kommt noch eine Einführungskampagne, also allgemein für Wildlands, wo die gesamte Geschichte, wie steuere ich Wildlands eigentlich, erklärt wird, mit wie setze ich eine Flagge, wie baue ich ein Haus und wie verbinde ich jetzt diese Flagge mit der nächsten Flagge, mit einer Straße beispielsweise. Und des Weiteren kommt halt auch noch mindestens die eine Atlanta-Kampagne hinzu. Also es gibt ja verschiedene Stämme, also die Barbaren und das Imperium und die Atlanta. Und bei der Atlanta-Kampagne sind beispielsweise schon ein paar Features zu sehen, die im normalen Spiel im Moment einfach noch nicht drin sind. Beispielsweise, wie gesagt, das Seefahrt ist ja noch nicht wirklich eingebaut. Man kann aber theoretisch gesehen schon eine Werft bauen und mit der Werft auch schon Schiffe bauen. Und das haben wir jetzt ausgenutzt in der Atlanta-Kampagne, dass wir halt die Story so aufgebaut haben, dass man letztendlich als Endziel hat, mehrere Schiffe zu bauen, um von einer Insel zu entkommen, wo das Wasser die ganze Zeit steigt.
Das hört sich schon mal echt nicht schlecht an. Also es ist auf jeden Fall eine, ja, wie soll ich sagen, eine sehr kreative Lösung, einer Einführungskampagne. Das habe ich so in einem Spiel eigentlich noch nicht gesehen.
Es ist auf jeden Fall mal was anderes als das typische Hack and Slay, wenn man es mal so will.
Ja, das hört sich doch schon mal sehr, sehr interessant und sehr spaßig an. Und das erinnert mich ja schon fast so an die alten Zeiten, so Siedler 2, wo man dann noch damals die CD reingeschmissen hat und da hat man so eine schöne Texttafel gekriegt mit einer spannend erzählten Story und dann wurde man so richtig ins Spiel eingeführt. Also für damalige Verhältnisse echt top und wirklich Hut ab vor der Firma, die das gemacht hat. Und da wollte ich euch mal fragen, also es gibt ja zahlreiche Remake-Projekte oder angelehnte Projekte, wo das dann so ist, dass dann irgendwann mal der Entwickler vor der Haustür klopft und sagt, hey, hallo, hier sind wir. Wie ist es denn das bei euch so gelaufen?
Also bei uns selbst ist es bisher noch gar nicht der Fall gewesen. Ich denke mal auch, es liegt auch daran, weil wir einfach zu weit weg sind mittlerweile von Siedler 2. Wir verwenden ja eigentlich überhaupt nichts von Siedler 2 bis auf die Spielidee. Bei Return to the Roots war es ja beispielsweise so, dass die von Blue Byte eingeladen wurden, weil sie halt selbst, ja, eine zweischneidige Geschichte einfach war. Es war einerseits, haben die sich, so wie ich das verstanden habe, von Blue Byte durchaus gefreut, dass es halt wirklich Leute gibt, die sich immer noch für dieses Spiel halt interessieren. Auf der anderen Seite wollten die natürlich aber auch ihr Recht wahren und da das Projekt da halt einige Grafiken verwendet hat und auch den Namen selber Siedler halt verwendet hat, wurde dann halt, ja, mehr oder weniger so ein Agreement halt geschlossen, dass die halt ihr Projekt umbenennen, einfach nur in Return to the Roots und nicht mehr Siedler 2,5 oder wie das hieß. Und ja, dass halt auch das Icon und so verwendet wurde. Aber anhand dieses Projekts, wo ja sogar tatsächlich die Siedler-Dateien verwendet werden, sieht man eigentlich schon, dass die Entwickler von Blue Byte selbst eigentlich nichts dagegen haben, dass solche Projekte stehen. Das ist schon mal was Positives, weil wenn man es vergleicht, es gab vor einer Zeit ein anderes Projekt, das Warcraft 2 nachprogrammieren sollte, und die haben ja wirklich extreme Probleme gekriegt damals. Das Gute ist eigentlich, dass wir in der EU leben und es da einfach keine Softwarepatente gibt. Und da wir weder die Namen noch die Dateien von einem Hauptspiel benutzen, gibt es eigentlich auch keine rechtliche Grundlage, uns irgendwie zu verklagen. Und da kümmern wir uns auch ziemlich gut drum. Also wir sind ziemlich rigoros, was Lizenzen angeht und all das. Man kann da natürlich sagen, das ist ziemlich oldschool oder wie auch immer, aber letztendlich hat sich bisher immer herausgestellt, dass es ganz sinnvoll ist, sich da ein bisschen drum zu kümmern.
Ja, das hört sich schon mal gar nicht so schlecht an. Also ich bin auch ziemlich zufrieden, dass es zumindest in Europa keine Softwarepatente gibt. Ja, Europa ist ja ein großes Land mit sehr vielen Bewohnern und Einwohnern. Und wie schaut es denn aus? Also kriegt ihr dann auch Feedback von der Community, von den Leuten halt aus ganz Europa oder aus der Welt, die dann sagen, hey, das finden wir toll oder das finden wir doof?
Also es ist schon so, dass gerade dadurch, dass das Spiel immer weiter voranschreitet, eigentlich nur noch jetzt konstruktive Kritik gebracht wird. Also ich sag's mal so, es gibt häufiger Leute, die dann halt mal vorbeikommen und einfach mal sagen, hier, ich habe das Problem hier, dass zum Beispiel Wildlands immer an der Stelle abstürzt oder dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel diese neue OpenGL-Geschichte starte, dass dann das Tutorial nicht funktioniert. Also schon punktuelle Geschichten und nicht einfach so zerstörende Geschichten wie ich mag euer Spiel nicht. Ich meine, letztendlich diese Geschichten mit ich mag euer Spiel nicht, wer macht sich auch die Mühe und geht extra online oder macht sich extra einen Foren-Account, nur um zu schreiben, ich mag euer Spiel nicht. Es ist einfach, es gibt solche Leute, diese Trolls, aber da muss man drüber stehen, sage ich einfach mal so. Und die Menge der Leute, die sich jetzt zurückmelden, steigt, obwohl das Spiel immer stabiler wird, eigentlich immer weiter an. Und daran sieht man eigentlich auch, wie die User-Community weiter wächst. Also auch gerade bei den Downloads sieht man halt, es sind tausende Downloads, was Windows angeht. Und wir wissen aber gleichzeitig über die Statistik unserer Webseite, dass Windows eigentlich nur ein kleiner Teil von den Leuten ist, die auf unsere Webseite gehen. Das heißt, viele von den Leuten, die natürlich Wildlands spielen, benutzen einfach Wildlands direkt aus ihrer Linux-Distribution beispielsweise oder benutzen einfach eine Entwicklungsversion von Wildlands. Und das kriegen wir halt nicht über die Downloads mit, aber halt über die Page-Klicks und diese ganzen Geschichten. Und das ist schon enorm, wer sich da alles für interessiert.
Ja, stimmt, da hast du recht. Also, wenn ich jetzt mal so recht drüber nachdenke, also klar, die Downloadzahlen der Linux-Version, die wird wahrscheinlich sehr, sehr klein sein, auch wenn die Spielerzahl viel größer ist. Denn ich meine, wer hat denn von uns schon eine Distribution ohne Paketverwaltung? Also, da würde mir so spontan nur eine Person einfallen von so ziemlich 100 Leuten. Und ich denke mal, dass die Linux-Zahl oder der Linux-Zahl, also die Zahl der Spieler unter Linux so hoch sein wird, dass man die Windows-User eigentlich schon fast vernachlässigen könnte, oder?
Rein würde ich nicht sagen, also schon viele Windows-Spiele haben, aber es ist halt im Gegensatz zu beispielsweise kommerziellen Spielen wie Warcraft und so weiter und so fort, ist es halt einfach so, dadurch, dass es für Linux auch geschrieben ist, hat man natürlich die Möglichkeit, dass die Leute, die es unter Linux dann starten, auch direkt verwenden können. Unter Windows muss man erstmal dahin kommen, dass es so ein Spiel gibt. Ja, im Übrigen, für die, die es interessiert, also es ist tatsächlich so, unser derzeitiger Entwicklungsstand ist wesentlich weiter als das Build 15. Wir bewegen uns in langsamen Schritten auf Build 16 zu. Es kann aber wohl doch noch einige Zeit dauern. Und gerade in dem Hinblick, wen es interessiert, der kann sich einfach mal bei uns auf der Webseite unter Downloads angucken. Es gibt verschiedene Entwicklungsversionen, sei es für Windows, für Mac oder beispielsweise Ubuntu oder Mandriva Linux, die man sich halt auch einfach dann mal runterladen, installieren kann und ja, dann damit spielen kann. Also es ist eigentlich auch meistens der Fall, dass diese Entwicklungsversionen eher stabiler sind als die letzten Versionen.
Okay, das hört sich schon mal sehr spaßig an. Das würde ich mal ausprobieren. Also rate mal, was ich mir so gerade so zurechtkompiliere aus meinem Arch Linux User Repository. Richtig geraten, ich baue mir gerade die neue Wildlands Dev Build. Ja, ich denke dann auch mal, das ist ein super Abschlusswort zu dem ganzen Thema. Also ich schaue jetzt mal auf meine Uhr und die sagt, Mensch Christian, du hast schon 25 Minuten geredet und ich würde sagen, das reicht dann auch für heute. Ich bedanke mich bei dir, dass du bei mir warst und dass du quasi so spontan für mich zur Verfügung standest, also für die Hörer da draußen. Das ist wirklich eine Sache gewesen. Das war eine halbe Stunde und schon ging das Interview los. Vielen, vielen Dank dir nochmal. Und ich würde sagen, die nächste Playing Penguin Podcast Folge kommt dann so in 3 Wochen. Diesmal dann auch wieder zusammen mit dem Leschik. Und bis dahin viel Spaß beim Zocken. Und ich sage schon mal Tschüss, Peter.
Auf Wiedersehen.
Ja, und auch Tschüss, sagt euer Christian. Bis zum nächsten Mal.